Audio Now.
Jetzt, wo man endlich in Deutschland versteht, dass Elektroauto da ist oder kommt oder selbst die IG Metall jetzt Auffangfonds für Zulieferer von Verbrennungskraftmotorenteilen verlangt, hat man verstanden, das ist da, der Tipping Point ist da. Das nächste ist, auch im Silicon Valley ist autonomes Fahren eigentlich schon erledigt. Das ist schon da. Ja? Das ist gar keine Frage mehr, dass das kommt. Das rollt jetzt in den nächsten Jahren raus in einer Geschwindigkeit, was man nur so mit den Ohren schlackern wird. Und da holt sich die deutsche Automobilindustrie gerade mal von Elektroautos, ja, oder ist gerade dabei, mal da endlich. Und schon kommt das nächste. Ne?
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frau Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Mal wieder verbunden mit der Bitte um ein bisschen Geduld, wenn wir euch antworten. Das dauert manchmal ein paar Tage oder Wochen. Und heute begrüßen wir Mario Herger im Silicon Valley. Hi Mario, wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo.
Ja, hallo.
Mario, du bist Buchautor, CEO des Beratungsunternehmens Enterprise Garage Consultancy. Du bist schon seit 2001 im Silicon Valley und schreibst selbst über dich, dass du nach Technologietrends forschst, eben Bücher schreibst und vor allem auch Unternehmen berätst. Du warst mal bei SAP und dafür warst du Entwicklungsleiter und für die Innovationsstrategie zuständig.
Ja, und jetzt hilfst du halt Unternehmen, den Spirit der Silicon Valley aufzusaugen, zu übernehmen, Ideen, Trends und so weiter. Das Schöne, all die vielen tollen Themen, die ja hier schon hierzulande Herr Maschmeyer und Co. hier verbreiten wollen. Aber da für mich mal eine entscheidende Frage, ist das Silicon Valley noch so die Ideenschmiede wie in den 60ern nach der Mondlandung oder ist jetzt einfach nur das viele Geld dort und automatisch trifft man sich da?
Naja, es ist sicherlich nach wie vor eine der größten oder die größte Ideenschmiede der Welt. Einfach wenn man sich anschaut, wie viel Venture-Kapital hier hineingesteckt wird, wie viele Unternehmen hier hervorgehen. Wenn man sich das anschaut, das Silicon Valley ist ja eng gesehen die Gegend zwischen San Francisco und San Jose. Ich wohne in San Jose, also es sind also ungefähr 80 Kilometer Luftlinie zwischen diesen beiden Städten. Dazwischen liegen eben so Städte wie Palo Alto oder Cupertino. Und da leben 3,5 Millionen Menschen. Wenn man dann noch ein bisschen in die East Bay rübergeht, ein bisschen nördlich, Marin County, in der East Bay hat man Fremont, wo Tesla ist, oder runter nach Santa Cruz, dann kommt man auf so 10 bis 12 Millionen Menschen. Mhm. In diesem Kern Silicon Valley aber leben beispielsweise unter den 3,5 Millionen Menschen 60.000 Deutsche, so 3,5 bis 4.000 Österreicher und exakt 5.327 Schweizer, weil das ist Schweizer Präzision wieder mal. Ne?
Man hört ja, du bist ja eigentlich Österreicher, ne? Also
Ich bin Wiener.
Das ist auch noch ein Unterschied, ja?
Genau. Also ich bin Wiener, habe aber in Heidelberg 3 Jahre lang gewohnt, als ich bei SAP war. Kenne also auch ein bisschen, zumindest aus dieser Ecke her, Deutschland.
Aber gut, du bist gebürtiger Wiener, kennst Deutschland ganz gut und bist jetzt schon sehr lange im Silicon Valley. Mhm. Wenn du dich jetzt heute nochmal entscheiden müsstest, würdest du wieder in Silicon Valley ziehen oder nach China? Weil das gilt ja auch so ein bisschen als das neue Ding.
Ja, es gibt ein paar solche Innovationsregionen mittlerweile. Ne? China ist eines, Shenzhen natürlich und Tel Aviv, also Israel, kommt stark hoch. Aber es gibt auch andere, kleinere Gegenden, also
Berlin.
Wo dann spezifisch Berlin beispielsweise, Zürich, ja, Finanztechnologie. also ganz klar, Paris hat sich jetzt mittlerweile gemausert, auch Amsterdam hat so kleine Spots, Helsinki macht viel in Videogames dank Rovio damals. Also es tauchen überall solche Cluster auf. Ja. Aber was hinzukommt, ist halt, dass das Silicon Valley seit, je nachdem, wann man den Beginn ansetzt, wann das war, setzt man das an Erster Weltkrieg, als die Radiotechnologie begonnen hat, setzt man das an, als HP 1930 in den 30er Jahren entwickelt worden ist, oder setzt man das an mit Fairchild Semiconductors Mitte der 50er Jahre, die als Nukleus gelten für viele Firmen, die wir heute haben, dann ist es schwierig zu sagen, nur es entsteht halt eine Infrastruktur. Du hast eine Infrastruktur von von Regierungen, von privaten Unternehmen, von Venture-Kapitalisten, also von Geld, das in Risikokapital investiert und nicht in das Standard-Geschäftsmodell, und halt viele Talente, die sich dann um Universitäten, Forschungseinrichtungen hier ein Ökosystem ergeben und das relativ eng beieinander sitzt. Das sind, wie gesagt, ja nur 80 Kilometer. Das heißt, ich bin in einer Stunde halt durch das ganze Silicon Valley gefahren und habe diesen persönlichen Kontakt. Das macht es in anderen Regionen schwieriger. Deutschland, wo halt zum Beispiel schon einmal die Automobilindustrie verstreut ist über das ganze Land, wo mehrere hundert Kilometer dazwischen sind, wo in Berlin was los ist, wo in Köln, in Hamburg was los ist, in München eine Startup-Szene ist, Universitäten teilweise dann an anderen Ecken verteilt sind. Da ist dieser Austausch durch persönliches Treffen zwar möglich, aber ein bisschen schwieriger, weil die Distanzen einfach größer sind.
Ja, weil, wenn du das aber beschreibst, jetzt, du hast das ja gerade beschrieben, die von Nord bis Süd, die Ausdehnung und diese 12 Millionen, ich meine, NRW hat 15, 17 Millionen Einwohner. Wenn ich das mal übersetze, in die Region sind wir sehr eng beieinander. Also was hat das trotzdem verhindert, dass von mir aus Daimler, BMW und VW nicht Hand in Hand dort versuchen, Technologien voranzutreiben?
Zuerst einmal, vielleicht müssen wir das noch einmal geschichtlich betrachten. Das Deutschland war eigentlich, oder der deutschsprachige Raum, um ihn genereller zu sagen, war vor 130, 150 Jahren das Silicon Valley der Welt. Das sind damals all diese Unternehmen, von denen wir heute leben, die, auf die wir heute stolz sind, wurden damals gegründet. Das waren die Siemens, die Bosch, die BMW, die Daimler, die Volkswagen, die Steiff, ja, Margarete Steiff. Das heißt, das war damals diese Gründerzeit, diese Gründerwelle. Das hatte damit zu tun auch, dass wir eigentlich von einem armen Land zu einem wurden, das plötzlich Gelegenheiten sah und einige Schlüsseltechnologien wie Elektrizität oder Dampf oder die Eisenbahn Dinge ermöglicht haben und Dinge möglich wurden, die einfach sich multiplizieren. Das sind diese General-Purpose-Technologien, die helfen, in jeder Industrie vorwärts zu schieben. Dann hat man diese Unternehmen groß gemacht, aufgebaut, natürlich mit ein paar Kriegen dazwischen, ja, wo man ein bisschen zu frech oder mutig wurde oder geglaubt hat, man muss da Sachen tun. Und dann hat man sich konzentriert auf das Skalieren, das Große, diese Unternehmen groß zu machen. Und die werden automatisch zu Magneten für neue Talente und für Geld. Und weil sie gut bezahlen und gut gute Dienstleistungen liefern als Mieter für Mitarbeiter, saugt das natürlich ein bisschen das Lebensblut aus anderen Sachen heraus. Und wir sind heute in dieser Phase, wo es uns fast zu gut geht, wo alles schön ist, wo es zu schön für Innovation ist. Also ich sage immer, man braucht diese Balance zwischen hässlich und verfallen und schön. Ja? Welche Stadt in Berlin ist das? Welche Stadt in Deutschland ist das? Berlin natürlich. San Francisco.
Hässlich, und meinst du hässlich oder schön?
Hässlich und schön gleichzeitig. Wien, München, Zürich, Hamburg sind zu schön für Innovation. Da funktioniert alles, da ist alles gut.
Ja. Aber wo wir schon bei diesen, ich höre, es muss auch irgendwas Schlechtes sein, dass man innoviert. Höre ich da so ein bisschen raus, aber dann müsste es doch beim Silicon Valley gerade richtig rund gehen. Wir haben Corona und dann haben wir auch noch Trump, der ja jetzt, sage ich, auch nicht mit jedem da, sage ich mal, auf einem grünen Zweig ist, vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen. Dann müsstet ihr ja gerade vor Kreativität alles nur so strotzen da.
Also natürlich, man muss sich die Dimensionen des Landes vorstellen. Ne? Ich meine, Trump ist 5.000, 6.000 Kilometer von hier. Ja,
okay.
Das heißt, Washington D.C. ist an der anderen Seite des Kontinents. Damit war Kalifornien schon immer etwas anders und an der anderen Seite und hat einen anderen Lebensstil und auch durch die Art der Zusammensetzung der Bevölkerung hat man halt hier auch einen etwas anderen Spirit und natürlich durch das Land selber und die Küsten und Surfen und Relax und Hollywood. Ja, ganz klar, das ist eigentlich ein furchtbarer Staat für die meisten Konservativen. Ne? Der ist zu liberal. Und dann noch einmal San Francisco. Ja? San Francisco als Ideenschmiede, San Francisco als homosexuellen Hippie-Hochburg, ja, ist sowieso Sodom und Gomorra für den Rest der USA, also der konservativen Leute. Und natürlich hast du recht, solche Krisensituationen, gestatten es, plötzlich anders denken zu können. Ja? Also ich gebe ein Beispiel vielleicht, während Corona, plötzlich sind in mehreren der Städten solche Lieferroboter aufgetaucht. Mhm. Wir hatten vorher in Berkeley diese Kiwi-Bots, diese kleinen Kühlboxen auf Rädern, die dein Essen von der vom Pizza-Restaurant zu dir nach Hause oder ins Büro bringen, und in Redwood City. Und jetzt sind die plötzlich in Mountain View und in anderen Städten, und du stolperst mehr oder weniger auf den Bürgersteigen über diese Roboter. Das heißt, da passiert was, autonomes Fahren detto. Das ist nicht eingestellt worden während der Zeit, das hat jetzt eine Beschleunigung erlebt. Und wir haben ja hier über 800 autonome Autos von 66 Firmen, die fahren. Da haben jetzt mittlerweile 5 Unternehmen, dürfen sogar ohne Fahrer auf öffentlichen Straßen fahren. Das heißt, da ist kein Fahrer mehr drinnen im Auto.
Ja, bleiben wir doch mal bei diesen Robotern, die da liefern. Wie ist denn das bei euch da drüben? Ich meine, ihr habt auch Bürokratie, wollen wir nicht erzählen, dass man bei euch machen kann, was man will. War das vorher schon quasi genehmigt? Haben dann die Pizzerias gesagt, oh komm, liefer mir so ein Ding, ich fahre das, schick das jetzt. Das wäre in Deutschland undenkbar, dass jetzt der Chinese um die Ecke auf einmal so einen Roboter losschickt. Das kann er ja nicht einfach machen. Ist bei euch doch nicht anders, oder? Sehe ich das anders? Falsch.
Du brauchst eine Genehmigung natürlich, aber man muss dazu sagen, dass natürlich die Behörden hier sehr wohl wissen, was sie hier haben. Wenn du in Stuttgart bist, ja, und du hast da Daimler und Porsche zu Hause und Bosch, dann wirst du als Gemeinderat, als Politiker, als Behörden, als Amtsleiter natürlich diesen Unternehmen helfen, als lokale Industrie, als wichtiger globaler Industrie, die ich da habe, dass die Genehmigung kriegen, die Dinge machen zu können. Ja, weil man genau weiß, das sind die, die uns bezahlen letztendlich. Und hier ist es genauso. Wir haben halt hier im Silicon Valley das Silicon Valley ist sozusagen, das Produkt des Silicon Valley sind eigentlich Unternehmen. Ja? Das heißt, wir erzeugen viele Unternehmen, die wiederum viele Ideen machen. Und die Behörden selber wissen das und unterstützen das auch. Das heißt nicht, das ist alles jetzt Wilder Westen hier. Mhm. Obwohl, das ist Wilder Westen. Das ist wirklich der Wilde Westen hier. Also den du im Film erkennst, Bonanza ist 3 Stunden von hier im Norden gefilmt worden, wenn du dich noch an das erinnerst. Ja, ja. Aber sie geben sehr viel stärker und schneller Genehmigungen raus. Und das hat auch damit zu tun, dass die US-Bundesstaaten im Vergleich zum Bund, also zur Federal Government, mehr Freiheiten haben. Das ist ein etwas loserer Verband, als das in Deutschland ist, obwohl wir in Deutschland denken, das ist auch ein loser Verband und die Bundesländer tun alles, was sie wollen. Nur die können beispielsweise auch Verkehrsregelungen teilweise ändern und eben solche Genehmigungen vergeben, unter Auflagen natürlich. Und das wissen die Unternehmen. Und sie arbeiten aber gemeinsam zusammen, um zu sehen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Mhm. Ja, aber es gibt vielleicht einen grammatischen Unterschied. In den USA ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. In Deutschland ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Ne?
Ja.
Ja, manchmal hilft es, aber...
Das stimmt. Wir hatten schon mal einen Gast aus dem Silicon Valley und den haben wir das auch gefragt, wie man denn, oder werden ja häufig Europäer gefragt, die in den USA leben, wie jetzt so der Blick auf Deutschland ist. Wonach orientiert man sich, wenn man so auf neue Technologien schaut? Schaut man da echt nur noch nach China oder ist Deutschland speziell da auch noch ein Thema? Oder kauft man sich da nur ein paar gute Firmen ein und der Rest interessiert nicht?
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich komme ja aus einem kleinen Land, verhältnismäßig kleinem Land, und da war halt aus der Wiener Sicht hat man die Slowakei, hat man die Tschechische Republik, hat man Ungarn, Italien und nicht Deutschland gehabt. Als ich dann in Heidelberg gewohnt habe, war die Sichtweise als Deutsche eine andere. Man hat auf Frankreich und auf Polen zum Beispiel geschaut und die USA. Mhm. Das heißt, geografisch alleine kommt da schon natürlich eine andere Perspektive hinein. Jetzt bin ich in Kalifornien und da ist China fast genauso nah wie Deutschland. Mhm. Bedenkt man, dass hier sehr viel mehr Asiaten leben, die aus dem asiatischen Raum kommen, dann ist natürlich der Fokus einmal einfach von der Aufmerksamkeit her sehr viel stärker auf China, auf Asien gerichtet. Das heißt aber nicht, dass man nur dorthin schaut. Wir haben aus unseren Ländern sehr gut ausgebildete Menschen, die auch tolle Ideen haben, denen aber manchmal die Infrastruktur daheim fehlt. Und es gibt halt gewisse Dinge, wo wir einfach spitze sind, und das schon seit über 100 Jahren, Pharmazie, ich meine, CureVac und solche Firmen, merken wir jetzt, dass die ganz vorne dabei sind und was ganz Wichtigen, nämlich eines Impfstoffes gegen Corona. Und das weiß man. Oder dass Maschinenbau halt extrem, ich meine, alles, was produziert wird, wird auf deutschen Maschinen gebaut. Mhm. Ja, also das ist einfach da, die besten Autos bislang waren halt aus dem deutschen Sprachraum kommend. Und da schaut da jeder hin. Deshalb ist es auch so interessant, was hier passiert, weil der Primus sozusagen jetzt kämpft mit diesen Attacken und Schwierigkeiten hat. Das heißt nicht, dass man nur auf China schaut. Ja? Da kommt sicherlich eine größere Dynamik, aber das Solide natürlich würde heute nach wie vor aus Deutschland kommen. Nur die Frage ist, wie lang? Das war mit Japan in den 50 Jahren genauso. Das war Mist damals, was die hatten. Mhm. Ja? An Kameras, an Elektronik, an Radio, Transistorradios. Das waren Kopien von deutschen Firmen. Heute, welche deutsche Firma stellt halt noch Radiokamera her? Ja? Und mit China werden wir in wenigen Jahren Ähnliches sehen.
Mhm. Inwiefern, was siehst du da ähnlich? Jetzt, wenn es mal noch weiter spinnst?
Naja, es ist bereits heute, also China, Shenzhen speziell, natürlich die Elektronikkapitale. Dort kommt eigentlich alles hin. Alles, was Elektronik ist, wird dort gebaut. Oder da ist einfach das Ökosystem so eng miteinander verzahnt und so innovativ, dass was denen fehlt, ist eigentlich die eigenen Marken, die Weltmarken, die sozusagen rauskommen.
Steht denen, und das sieht man auch. Wenn ich langsam das mal übersetze, steht den Chinesen nicht die Clusterbildung eigentlich im Weg? Die haben ja alles sehr clustermäßig organisiert. Ne? Da gibt es ja ganze Regionen, die nur mit Textilien sich beschäftigen, eine ganze Region nur mit Elektronik und so weiter. Ist das nicht eher ein Nachteil? Weil es fehlen die Einflüsse von anderen Bereichen, oder?
Ja, das, also in der Geschichte, wenn man schaut, wenn man sich Städte anschaut, dann gibt es Straßenzüge, die auf Berufsgruppen hinweisen. Mhm. Ja, also Naglergasse, Färbergasse und solche Dinge, also wo diese Berufsgruppen nebeneinander saßen. Und das ist im größeren Maßstab jetzt auf Städte oder Regionen ausgedehnt, wo halt innerhalb von kurzen Fahrzeiten die Industrie ist. Das war mit Reifen genauso, das war mit der Automobilindustrie in den USA. Ja, das ist so ein bisschen auch mit der Automobilindustrie in Deutschland.
Aber das ist ja jetzt ein Nachteil. Ne?
Das ist jetzt ein Nachteil. Aber du sprichst was ganz Wichtiges an, nämlich dass man nicht in der eigenen Suppe kochen kann, ja, sondern man braucht halt den Impuls wirklich von außen. Es kommt halt, was ich, die digitale Transformation hinein in die Automobilindustrie, in andere Industrien, künstliche Intelligenz, ja, die heute überall reindringt. Und da hat man dann einen Vorteil, wenn eine Universität oder Unternehmen auch in dieser Region sitzen, die so etwas machen, damit man das diesen Austausch erkennt und diesen Austausch kriegt. Wenn man das nicht hat, dann verpasst man diese Trends unter Umständen so stark, dass man vergisst, dass der Wandel, das heute beispielsweise wieder zum Auto zurückzukommen, dass halt ein digitales Werkzeug ist und keine Maschine in dem Sinne, keine mechanische Maschine, sondern eine digitale Maschine ist. Dass man anders denken muss an der Stelle. Und damit haben plötzlich Regionen Chancen, die vorher keine Automobilindustrie hatten.
Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so jetzt so das große Thema im Silicon Valley ist, was man vielleicht so noch gar nicht auf dem Schirm hat an Technologie?
Ja, also ist immer so eine gute Frage. Zuerst einmal, für uns hier im Silicon Valley ist Elektroauto ist erledigt. Das ist mehr
Problem
oder weniger
gelöst als
das
da.
Ja, ihr baut sie ja, genau.
Das ist
aber da. Könnt ihr die nicht mal bauen, dass man die Akkus sehr klein hat und so austauschen kann, dass dann nicht immer so lange Ladezeit ist? So wie ein Batteriewechsel,
ja.
Das finde ich ganz gut. Kannst du Herrn Musk mal ausrichten, das fände ich ganz
das, nee, das gab es ja auch, das gab es ja auch. Der Shai Gessen, früheres SAP-Vorstandsmitglied, der mein Vorstand war, hat ja Better Place gemacht und ist da 800 Millionen gebrannt. NIO in China versucht das jetzt wieder zu machen.
Ja, finde ich gut.
Wir können natürlich jetzt diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Da gibt es viel Interessantes zu
besprechen. Erzähl mir von den anderen neuen Dingen.
Dann, was man jetzt, wo man endlich in Deutschland versteht, dass Elektroauto da ist oder kommt oder selbst die IG Metall jetzt Auffangfonds für Zulieferer von Verbrennungskraftmotorenteilen verlangt, hat man verstanden, das ist da, der Tipping Point ist erreicht. Das nächste ist, auch im Silicon Valley ist autonomes Fahren eigentlich schon erledigt. Das ist schon da. Ja? Das ist gar keine Frage mehr, dass das kommt. Du hast in Phoenix ja heute schon jetzt die Waymo-Autos, die ohne Fahrer in Roboter-Taxi-Diensten fahren. Wie gesagt, 5 Unternehmen hier im Silicon Valley haben eine Genehmigung, dass sie ohne Fahrer fahren dürfen. Das rollt jetzt in den nächsten Jahren raus in einer Geschwindigkeit, was man nur so mit den Ohren schlackern wird. Und da holt sich die deutsche Automobilindustrie gerade mal von Elektroautos, ja, oder ist gerade dabei, mal da endlich. Und schon kommt das Nächste. Ne? Was jetzt natürlich kommt, ich habe damals ein Buch geschrieben, das hieß, der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, 2030, 2035 ist der letzte Führerschein, der ausgestellt wird. Was kommt nachher? Und ich habe gedacht, naja, fliegende Autos, vielleicht. Ja.
Auch abgehakt, ja.
Und dann recherchiere ich, dass da gibt es 260 Firmen, die ein fliegendes Auto oder ein Vertical Takeoff and Landing Drohne, Passagierdrohne bauen und so weiter. Und da wird wie blöde Geld investiert etwas gemacht. Und da, ob das wirklich ein Problem löst, wie schnell das da sein wird, welche anderen Technologiedurchbrüche das sein müssen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber da kommt jetzt einiges auf uns zu. Ja? Und dann natürlich ist aktuell künstliche Intelligenz ist ein Thema, das sehr, sehr viel Geld anzieht. Also wo wirklich jede Industrie, jeder Industriebereich, jede Branche, Medizintechnik, autonomes Fahren, Education, ja, wo überall das jetzt hineinfließt. Jetzt mit Corona sehen wir das noch einmal deutlicher, dass wir plötzlich all das brauchen. Das sind so Sachen, die massiv vorangetrieben werden. Wer da Ideen hat, kann momentan Geld, der kann sich nicht fast nicht vor Geld erretten hier im Silicon Valley.
Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben darüber, ist ja im Februar rausgekommen, glaube ich, ne? Wenn Affen von Affen lernen. Ich habe den Buchtitel, ich kannte ja bis dato nur den Buchtitel, habe das Buch jetzt ganz schnell durchgelesen. Ja, wirklich. Fand ich super toll. Ich hatte ja auch die anderen gelesen, Ihr Leben 3.0 und so, das alles tolle Bücher.
Max Tegmark.
Ja, bei dem Titel habe ich erstmal überlegt, was will er uns damit sagen. Es lässt ja viel Raum für Interpretation. Ja, also,
wer sind hier die Affen?
Aber es ging ja doch dann anders, wie ich dachte. Alle haben ja voneinander gelernt, das fand ich ganz interessant. Also, und von da hätte ich die Frage: Affen haben von Affen gelernt, Menschen lernen ja von Menschen, sich weiterzuentwickeln. Von wem lernt denn eine künstliche Intelligenz? Vom Menschen ja offenbar nicht, oder doch?
Ja, nein, also ja, das ist eine super Frage eigentlich, weil ich dann ein paar Monate, nachdem das Buch heraus war, habe ich mir gedacht, eigentlich fehlt dann noch ein Level. Ja. Ja. Wir haben, wenn Affen von Affen lernen, wenn Affen von Menschen lernen, ja, mit der Coco, wenn Menschen von Menschen lernen, so wie wir jetzt im Podcast voneinander lernen, ja, wenn Menschen von Maschinen lernen, wie wir zum Beispiel Go spielen oder Schach spielen lernen von Maschinen, wie gut könnten wir es Schach oder Go spielen oder anderes lernen? Und dann natürlich, was ist, wenn Maschinen von Maschinen lernen?
Hier eine Info von unserem Partner AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Du hast einen Kabelanschluss? Perfekt. Dann hast du die freie Wahl, wie du dein Heimnetzwerk aufbaust. Und mit der Fritzbox Cable findest du definitiv eine, die am besten zu deinem Zuhause passt. Sie ist Modem, WLAN-Router, Steuerung deines Smart Home, Telefonanlage und noch viel mehr. Alles in einer Box. Damit genießt du Höchstgeschwindigkeit am Kabelanschluss. Mehr Infos auf avm.de/kabelhaft.
Und vielleicht habt ihr Filme gesehen wie Artificial Intelligence, ja AI, wo dann Maschinen in 1000 Jahren sozusagen diese eine KI finden in menschlicher Form, die noch Menschen gekannt hat und Menschen ausgestorben sind und wie die voneinander lernen. Und wir sind eigentlich schon in dieser Phase, wo Maschinen von Maschinen lernen oder sich selbst Sachen beibringen. Es gibt diese Ansätze, wo jetzt Sprachübersetzungen, zum Beispiel vor ein paar Tagen hat ein Facebook-Ingenieur eben einen Blogpost gehabt über Übersetzungen von Sprachen ohne Englisch als Intermediate, also als Zwischensprache, als Interlingua zu haben, wo diese Systeme selbst sich Sprachen als Zwischensprachen erstellen. Mhm. Und da merken wir schon, da kommen wir in eine Phase, wo Maschinen vermutlich durch andere Maschinen besser lernen und vermutlich auch oder vielleicht auch weniger diese menschlichen Vorteile haben, die wir automatisch reinbringen.
Da würde ich jetzt aber nochmal Elon Musk ins Spiel bringen wollen, über den wir eben schon einen zumindest mal erwähnt haben. Der warnt ja auch gerne mal vor künstlicher Intelligenz. Würdest du dich dieser Warnung dann anschließen, wenn es schon soweit ist, dass Maschinen von Maschinen lernen?
Ja. Stephen Hawking.
Also Elon Musk ist natürlich ein Technologiefreund und wenn er meint oder sagt, dass hier eine Gefahr besteht, dann hat er sicherlich auch gute Gründe, das zu sagen. Stephen Hawking beispielsweise hat auch vor gewissen Dingen gewarnt. Auf der anderen Seite hat man den Mark Zuckerberg, der das nicht so sieht. Wenn wir betrachten, wie wir bereits heute mit einfachen Algorithmen, wie zum Beispiel auf Facebook, Chaos oder gewisse Unruhe schaffen können, US-Wahlen, ja, ganz konkret, dann merkt man, dass bereits dumme, simple Algorithmen, die vielleicht jetzt auch gar nicht viel mit KI zu tun haben, schon Probleme bereiten können. Wie ist es erst mit Algorithmen, mit Matrizenrechnungen, mit neuronalen Netzwerken, mit dem Big Data, das in der künstlichen Intelligenz verwendet wird, wo wir dann noch weniger Durchblick haben? Da gibt es durchaus Potenzial, dass das gefährlich wird. Was wir allerdings nicht vergessen dürfen, ist, dass wir heute KI ist immer noch diese ganz enge Nische. Ein schachspielender Computer oder ein go-spielender Computer kann nicht Auto fahren oder kann nicht ein Gemälde machen und umgekehrt ein Auto fahren.
Ja, aber heute, Computer, ne? Ich meine, die Entwicklung geht ja aber schnell.
Aber Gedichtinterpret.
Die Entwicklung, ja, so jetzt gibt es halt viele Meinungen, die sagen, um so eine Superintelligenz oder diese allgemeine General Intelligence zu haben, ja, Artificial General Intelligence zu haben, das sind noch viele, viele Jahre und viele Nobelpreise stecken dahinter. Ja. Das hat damit zu tun, auch wie diese KI heute funktioniert. Und man muss dazu sagen, das funktioniert momentan super. Also wir sehen momentan eine große Sache, große Anwendungsbereiche. Was sie machen ist, sie machen echt Kurvenanpassungen. Wir schmeißen viele Daten auf sie und sie versuchen, perfekt das anzupassen, dass ich perfekt mit dem Auto auf der Straße fahre. Und das ist aber was anderes als Intelligenz, wie wir sie verstehen, oder wir verschieben ja immer die Ziellinie, was Intelligenz ist, nämlich auch ursächliche Zusammenhänge herauszufinden, Kontext zu verstehen. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffen muss als Mensch, ziehe ich aus völlig anderen Erfahrungen und Wissen als eine Maschine, die jetzt nur Schach spielen.
Ja. Ja, das Thema ist ja unendlich. Viele behaupten ja, wir treffen die Entscheidung sowieso nicht. Man macht das Unterbewusstsein oder das viele Entscheidungen
genau, selber. Ja.
Aber ich hätte noch eine andere Frage. Wir waren ja bei Elon Musk gerade. Und gerade, ich fand das erste Zitat in deinem Buch nicht schlecht. Angeblich soll ja Elon Musk einmal befragt worden sein, was er einer Superintelligenz als erstes fragen würde. Da hat er gefragt, was befindet sich außerhalb der Simulation? Meine Frage an dich: Welche Frage hättest du denn an eine Superintelligenz? Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, was eine Superintelligenz ist eigentlich, ne?
Ja, dieses Zitat hat Elon Musk Lex Fridman gemacht. Lex Fridman war ein MIT-Forscher, der autonomes Fahren und KI geforscht hat und hat einen Podcast begonnen zu künstlicher Intelligenz. Und der hat es geschafft, die besten KI-Forscher vors Mikrofon zu kriegen und jetzt mittlerweile fächert er aus in verschiedene Neurowissenschaftler und Biologen und Affenforscher und alles Mögliche. Und das war die Frage, die er ihm gestellt hat. Ja. Und Elon Musk hat ungefähr so 15, 20 Sekunden nachgedacht, da war nur Stille. Und dann sagt er eben, was befindet sich außerhalb der Simulation? Und dadurch spielt er damit an, dass wir in einer Simulation auch leben. Mhm. Ja. Nämlich die Matrix spielt ja so ein bisschen mit diesem Ding, dass wir, was wir jetzt miteinander erleben, gar nicht real ist, sondern nur eine Simulation. Und dass wir selbst, dass diese Simulation, in der wir leben, selbst wieder simuliert wird. Ja? Und vielleicht wir die 42. Simulation sind und wir bauen jetzt eine KI, die selber wiederum eine Simulation ist. Und das würde bedeuten, kann die vielleicht selber Simulationen machen und diese Simulationen wiederum. Also da wird es sehr esoterisch, meiner Meinung nach. So eine Superintelligenz ist jetzt nach dieser Definition etwas, das klüger ist als Menschen, das uns in der menschlichen Intelligenz erreicht und dann sozusagen hinten nachlässt.
Durch die Power.
Ja, genau. Und das, sobald es das erreicht wird, reden wir von der Singularität und ab diesem Zeitpunkt wird sie exponentiell intelligenter. Mhm. Ich meine, für mich, was die Frage ist, ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht. Ja, ich habe versucht, mich jetzt ein bisschen rauszuziehen.
Du kannst auch 15 Sekunden Kunstpause machen. Was wir machen Frage, dann, ja. blenden dann irgendeinen Warteton ein.
Aber ich glaube, meine Frage ist wirklich, wir wirklich gehen in die Richtung, warum?
Genau, und das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich hätte gesagt, ja. Also zumindest kann ich mir vorstellen, dass es eine Superintelligenz versucht, die eine Frage zu beantworten. Warum? Oder? Eigentlich ist doch das...
Die Superintelligenz per Definition müsste diese Frage stellen können.
Ja. Was ist der Sinn?
Das heißt nicht, dass ich sie beantworten kann. Ja. Sie müsste diese... Heute kann sie nicht einmal solche Fragen stellen. Ja? Sie gibt nur Antworten. Ja. Eine Intelligenz, eine KI, ein Computer, der gibt ja nur Antworten. Und das ist in Zeiten von Google ist das ja Billigware. Ja. Ja? Die Frage ist immer, warum? Und das könnte, wieder philosophisch, das könnte eigentlich der einzige Grund sein, warum wir als Menschen existieren. Dass unsere Intelligenz als Mensch es erlaubt, solche schönen Fragen zu fragen. Und eine KI muss wahrscheinlich lernen, auch solche schönen Fragen zu fragen. Mhm. Ja? Die Frage ist natürlich, was ist eine schöne Frage? Eine schöne Frage ist nicht, wohin gehen wir noch essen? Mhm. Ja? Sondern eine schöne Frage weckt weitere Fragen. Eine schöne Frage gibt nicht sofort eine Antwort oder ist nicht sofort beantwortbar, aber sobald ich sie höre, möchte ich sie beantworten. Sie geht an die Grenzen des Bekannten, sie kreiert weitere Disziplinen. Eine Frage, wie sie Albert Einstein gefragt hat, wie sehe es aus, wenn ich auf einem Lichtstrahl reite, ist eben so eine schöne Frage. Ja. Sie ist nicht beantwortbar wirklich. Viele Disziplinen, viele Menschen beschäftigen sich damit und erforschen daran und wir haben viele neue Fragen gekriegt. Und so eine Frage kann eine KI, eine von uns geschaffene Intelligenz bis heute nicht. Mhm. Und vielleicht ist das Letzte, was sie können wird. Und vielleicht ist es der einzige Grund, warum wir existieren.
Wie findest dann du solche Ansätze? Auch leider muss man wieder Elon Musk, das heißt leider, aber ich habe immer das Gefühl, wir überhöhen den so. Aber egal, er macht ja viel. Diese Neuralink-Geschichten, wenn man dann Chips ins Gehirn setzt und so weiter. Ja. Ist das der richtige Weg oder kann man sich diese Frage gar nicht mehr stellen, weil irgendwer macht es schon? Und was haben wir dann davon?
Das wird sicher passieren. Das ist keine Frage, dass wir in diese Richtung gehen werden. Ja. Ja. Wir sind ja heute schon mit Technologie als Menschen durchdrungen. Ja. Jeder von euch hat wahrscheinlich Impfungen oder Medikamente mal zu sich genommen. Ich sehe beide Brillen, ihr habt Technologie, ohne die vielleicht ein regelmäßiges, normales Leben gar nicht durchführen könntet. Ja? Wenn die Brille weggenommen wird, weiß ich, wie viel Dioptrien ihr habt und der Stellen.
Kaum, also
bei
mir wird es noch gehen.
Ja,
also.
Könnte ich noch.
Genau, das heißt, wir haben also bislang sehr viel Technologien, die irgendwie so physisch ist im Sinne von Brusterweiterungen, Haarimplantate, Cochlear zum Hören, Brillen, Kleidung, Medikamente, die wir zu uns nehmen, Impfungen, die wir haben. Ja. Und jetzt kommen wir in diese Gegend, wo wir sagen, jetzt haben wir vielleicht auch eine kognitive Erweiterung. Mm. Und da ist die Frage dann immer, okay, ist diese kognitive Erweiterung, die wir haben, um einen Defekt unter Anführungszeichen zu korrigieren, oder ist es, um unsere Fähigkeiten zu erweitern? Beispielsweise, dass wir jetzt Infrarot sehen können. Ja? Dass wir einen dritten Arm haben. Ja? Dass wir die Wikipedia jederzeit zugreifen können. Und das wird sicherlich kommen. Im Prinzip hast du ja schon heute, wer von euch ist mehr als einen Meter weg von seinem Handy? Ne? Das ist ja schon so ein Werkzeug, das fast implantiert ist.
Ja, genau, bei manchen ja.
Audiokommentar, er hat sein Handy in die Kamera gehalten.
Ich habe eine Frage noch. Boston Dynamics kennst du ja bestimmt, ne? Diese Roboter-Entwicklungsschmiede. Ja, ja. Wahrscheinlich haben viele die schon gesehen. Und dieser eine Hund, den es da gibt, diesen Spot heißt er, glaube ich. Jetzt haben einige deutsche Firmen den auch schon mal gekauft und sich angeschafft und haben den eingesetzt und setzen den ein zur Überwachung und diverse Sachen. Jetzt weiß ich aber aus verschiedenen Gesprächen, dass Deutschland eigentlich führend in der Robotertechnik ist. Ja, wir sind eines der führenden Länder in der Richtung. Warum musste erst Boston Dynamics kommen, dass deutsche Firmen sich jetzt so einen Hund anschaffen, um ihre Baustellen zu überwachen oder sonst was. Das ist, verstehe, wo liegt da der Fehler? Wir sind führend in der Robotertechnik und die kaufen sich von einer amerikanischen Firma so einen Hund für 70.000 Euro oder Dollar.
Ja, 75.000 Dollar kostet der Hund. Just einmal der Hund, dieser Roboterhund, der ist irgendwie creepy. Ne? Also ich möchte nicht, dass man der nachläuft.
Ja, genau. Also ich mag Hunde sehr, aber der ist nicht so niedlich. Also.
Ja, da kommen wir sehr rasch in dieses Uncanny Valley, wo wir uns fürchten vor solchen Dingen. Das heißt, da wird plötzlich Design und Verhaltensforschung super interessant, super spannend, damit wir uns nicht fürchten und solche Systeme adoptieren. Also das Google Auto beispielsweise, das wie ein Koala-Gesicht hatte und freundlich aussah und sich auch freundlich verhält, sieht natürlich anders aus als ein Simmer BMW mit getönten Scheiben, den Motor aufhören lässt. Da fürchten wir uns, das Terminator. Warum haben wir solche Dinge nicht? Wir haben, und das stimmt, wir sind in der Robotik eigentlich auch weit voran, aber eben in der Fertigungsrobotik. Das ist eben etwas, was bei uns durch Maschinenbau im Vordergrund stand, wo es halt die Gelder dafür gibt. Wenn man sich das von Boston Dynamics anschaut, dann ist das im ersten Moment, sieht das aus wie eine Spielerei. Es gibt keinen wirklichen Einsatzzweck dafür.
Militär.
Es gibt das Militär, das hat gesponsert und das Militär hat auch, also die DARPA, dieser Forschungszweig des amerikanischen Militärs, das immer Wettbewerbe ausschreibt, hat ja auch einen Robotikwettbewerb gehabt, also autonomes Fahren beispielsweise war so ein Wettbewerb, aus dem das Ganze entstanden ist. Das Internet entstand aus einem Wettbewerb von denen. Und die hatten auch vor einigen Jahren einen Wettbewerb, wo ein Roboter, ein Bibital, also der auf zwei Beinen geht, Aufgaben machen musste. Er musste ein Ventil bewegen können, er musste ein Gewicht von gleich 20 Kilo oder 40 Kilo tragen können, also eine Axt oder ein Maschinengewehr oder ein Rucksack oder Bauteile, muss durch eine Tür können, muss durch Schutt wandern können. Und das hat im ersten Moment natürlich für das Militär einen Einsatzzweck, nämlich dass ich einen Roboter-Soldaten beispielsweise dorthin schicke oder einen Feuerwehrmann dorthin schicke. Für sowas aber gibt es bei uns kein Geld. Es gibt auch keine Wettbewerbe bei uns von der Regierung oder vom Militär oder wem auch immer, werden solche Wettbewerbe in Deutschland nicht wirklich durchgeführt. Es gibt keinen X-Prize, es gibt kein DARPA bei uns. Es ist teilweise sogar, ich glaube, die Regierung darf
oder ja, es gibt jetzt die Agentur für Sprunginnovationen, aber mit einem Bruchteil des Budgets.
Ja,
die fangen gerade an.
Ich meine, ich glaube, die DARPA hat ein Budget, wenn ich mich richtig erinnere, von knapp 3 Milliarden Dollar.
Pro Jahr wahrscheinlich, ne?
Pro Jahr wahrscheinlich, ja, die USA haben halt 600 Milliarden Dollar an Militärbudget jedes Jahr. Aber da ist halt 1 Million Euro an Preisgeld ist nichts, eigentlich, das für die. Und das Geld wird nur dann vergeben, wenn eine Lösung, ein Ergebnis da ist und nicht für den Aufwand. Mhm. Ja. Und wenn man dann noch einmal rechnet, vielleicht 5 Millionen, 10 Millionen für die Veranstaltung des Ganzen, für das Aufrechterhalten dieses Wettbewerbs, dann ist das immer noch wenig, wenn man bedenkt, dass das Internet oder das autonome Fahren, wir reden hier von Industrien, die tausende Milliarden, wir reden hier von Billionen von Euro, also von tausenden Milliarden von Euro Wirtschaftszweigen, die daraus entstehen. Mhm. Da ist also 1 Million Einsatz, sieht da wenig aus. Das muss man natürlich auch können, seinen Wettbewerb zu machen. Und dann natürlich hat man vielleicht eher einen Einsatzzweck als Konsumentenprodukt oder als Produkt, zum Beispiel wie Continental das gezeigt hat auf der CES letztes Jahr, wo sie den zum seinen Roboterhund zum Paket ausliefern verwendet haben. Mhm. Also da ist dann diese Stufen hinauf zur Wohnungstür und hat das abgeladen. Und da gibt's halt wenig Geld oder wenig Einsatz. Wir sind halt zu sehr dann auf den Maschinenbau, auf das B2B, auf das hier schauen wir.
Ja, zu sehr in der Gegenwart.
Und weniger auf dieses Consumer-Facing-Ding. Und da gibt es auch keine entsprechende Venture-Capital-Szene in dieser Größe, die man braucht, gerade in der Robotik oder im Automobilbereich, wo man dann über 5 oder 10 Millionen Venture-Capital braucht. Also alles, was bis dahin geht, hat man heute mittlerweile in Deutschland. Aber wenn es um 50 Millionen oder 100 oder 500 oder 2 Milliarden geht, ist es vorbei.
Du hast ja eben das Google-Auto mit dem Koala-Gesicht, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Erwähnt. Und wir haben hier noch auf unserem schlauen Fragenzettel, das Zitat hat Andreas daraus gesucht, von einer Forscherin: Ich dachte, Menschen würden immer Abstand zu Robotern halten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute sind bereit, Beziehungen mit künstlichen Agenten einzugehen, sofern diese entsprechend programmiert sind. Das ist ja auch dann sowas, was in so eine Richtung geht, dass die Beziehung zur Technik, okay, alle haben Handy, aber das geht dann ja mit der künstlichen Intelligenz in Kombination mit Robotern nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Es gibt jetzt schon Leute, die sich mit Technik befreunden oder sich damit ins Bett legen. Ja.
Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen und da merkt man dann auch, dass plötzlich Verhaltensforschung ist eigentlich diese angeblich brotlosen Berufe plötzlich super spannend werden und super wichtig werden. Sherry Turkle, eine dieser Forscherinnen, die seit Jahrzehnten die Mensch-Maschine-Relation-Beziehungen untersucht, hat das in verschiedensten Bereichen ja entdeckt. Auch andere, Kate Darling oder Anka Dragan in Berkeley, die solche Sachen erforschen, sehen das. Dass selbst wenn diese Maschine, dieser kleine Roboter, echt total dämlich ist, wir anthropomorphisieren sie und schauen noch über ihre Unzulänglichkeiten hinweg. Und ganz im Gegenteil, wir sagen, ach, ich war jetzt schuld, ich habe eine blöde Frage gestellt. Mein Bruder und ich, wir hatten damals in den 80er Jahren, waren wir Teenager, war der Commodore 64, der erste Computer, der sozusagen in Millionen von Haushalten stand, auch in Deutschland und in Österreich. Und da sind wir über ein Programm gestoßen, das hieß Elisa. Mhm. Und es gab kein Internet damals, also wir haben nicht uns in Mailbox. Das heißt, das, was wir hier hatten für uns, war ein Texteditor, wo das uns gefragt hat, wie geht es dir? Und dann gibst du eine Antwort und sagst, naja, die Mama hat mit mir gestritten heute. Ja. Oder warum hat die Mama mit dir gestritten? Ja. Das heißt, echt dämlich, es gibt gerade mal 100 Phrasen, die das System kann und immer aus deinen Satz, Sätzen, Wörter herauspickt und dann wieder reingibt. Sehr dämlich eigentlich. Und der Joseph Weizenbaum, der das in den 60er Jahren entwickelt hat, wollte euch zeigen, dass ein Psychotherapeut als Computer nie funktionieren würde. Mhm. Und zu seinem Entsetzen haben die Testsubjekte, die genau wussten, es ist ein Computer, und sogar seine Assistentin, nach der Studie, also nach diesem halben Stunde, wo sie mit dem zusammensitzen mussten für die Studie, noch gefragt, ob sie weiterreden dürfen mit der Maschine. Und das war ein super einfaches Programm, das kann man sich heute online anschauen, der Quellcode liegt auch vor. Und jetzt kommt man aber zu Maschinen, die viel klüger sind, also wo viel mehr Intelligenz dahinter steckt. Alexa oder Google Home oder Sprachassistenten, die plötzlich wirklich bessere Antworten geben können. Und da, wenn das jetzt auch in einer körperlichen Form ist, als Roboter, als Robbe, ja, selbst als kleiner dämlicher Roboter für eine Japanerin, die demenzkrank ist mit 85, die plötzlich aus ihrem sich herauskommt, weil sie das als Wesen erkennt und sich nicht davor schämt, weil sie keine Last ist für diesen Roboter, aber für Menschen ist sie eine Last, dann gibt es den Leuten teilweise wieder Würde zurück oder Ansprache, die das nicht haben.
Ja, wir könnten hier wahrscheinlich noch ewig sprechen.
Ich würde sagen, wir verabreden uns nochmal für
Ich glaube auch, Podcast. Du arbeitest ja noch an anderen Projekten. Ich würde fast sagen, dass wir dann nochmal einen Podcast irgendwann machen. Da können wir vielleicht nochmal direkt mal über KI reden oder über deine neuen Projekte. Auch du arbeitest an Future Angst, ein Projekt. Da können wir dann mal später, das machen wir mal in einer weiteren Folge, glaube ich.
Das können wir mal vielleicht für Anfang des nächsten Jahres angehen.
Genau, dann. Das wäre doch mal eine Idee.
Aber eine Abschlussfrage kriegst du trotzdem noch. Dieselbe wie eigentlich jeder, nur abgestimmt. Und zwar fragen wir immer nach einer Schulnote.
Ja, für was denn jetzt?
Schulnote?
Ja, wir fragen nach Schulnote.
Sagen wir mal Deutschlands Innovationsgeist.
Genau.
Jetzt von 1 bis 6, so das deutsche Schulsystem. Du bist jetzt, du hast in Österreich gelebt, in Deutschland, jetzt im Silicon Valley, kennst China ganz gut. Wenn du jetzt den deutschen Innovationsgeist bewerten müsstest.
Mit 1, wie ist das System?
1 ist sehr gut, 6 ist ungenügend.
6 ist durchgefallen.
Nicht anwesend.
Ja, ist ungenügend. Ja.
Wie sehe ich den deutschen Innovationsgeist?
Das ist wie bei Elon Musk, der noch so lange überlegt.
Ich würde es normalerweise aufteilen in mehrere Dinge, in Ideen und in Exekution.
Okay.
Ja? In Ideen sind wir sicherlich ganz weit vorne. Wir haben sicher viele Ideen. Da würde ich uns eine 2 bis 3 geben. Ja? In der Exekution, wenn wir mal durchgehen, sind wir super. Da würde ich auch so zwischen 1 und 2 geben. Die Kombination ist aber oft das Problem.
Also wenn,
das Ökosystem drumherum. Ja. Das merkt man dann bei den Deutschen, glaube ich, die hier in Silicon Valley kommen. Die haben hier, können hier mehr umsetzen, als sie das in Deutschland können, weil das Ökosystem sie anders enabelt. Und ich glaube, da müssen wir lernen, wie dieses Ökosystem wir ihn bei uns auch hin hochbringen können. Das beginnt mit der Gesellschaft dann auch. Ne? Bin ich etwas Skepsis, also reden wir von der gesunden deutschen Skepsis, ja? Wir reflektieren ja. Oder sollte ich lieber reden von der gesunden deutschen Neugier, dass ich nicht die German Angst, sondern die German Neugier habe. Ja? Ja. Also Deutsche, um das noch einmal zu sagen, in der Automobilindustrie hier, wenn wir hier von Tesla reden, von Google Waymo, ja, und da sind überall Deutsche drin. Ja? Und die sind nicht anders erzogen worden oder aufgewachsen und andere Universitäten gegangen als die in Deutschland. Also eigentlich ist es ja nicht so, dass irgendwelche fremden Firmen es den deutschen Firmen schwer machen, sondern es sind Deutsche in fremden Firmen, die es Deutschen in deutschen Firmen jetzt schwer machen.
Jetzt ist das Problem erkannt. Jetzt haben wir es verstanden.
Ja.
Mario Hergert, danke dir.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und viele Grüße
vielen Dank,
in die USA.
Vielen Dank an euch.
Audio Now.